Ein Computer ist eine Maschine, Technik. Aber was, wenn das Kernstück dieser Maschine menschliche Gehirnzellen sind? Ein Computer mit lebenden, menschlichen Gehirnzellen, das klingt doch nach Frankensteins Monster. Aber den gibt es schon auf dem Markt. BR-Journalist Gregor Schmalzried erzählt uns, wie gerade an dieser Verbindung zwischen echten Hirnzellen und Technik geforscht wird. Bei 11KM fragen wir uns, wohin uns diese Forschung führt. Und wir fragen uns das nicht allein. Denn natürlich, Tech-Giganten wie Amazon, Meta, Google, die beobachten auch genau, ob das vielleicht das nächste große Ding wird. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Hallo Gregor, schön, dass du da bist.
Hi Elena, freue mich da zu sein.
Der allergrößte Teil der KI ist unsichtbar und verändert schon unser Leben.
Eine Privatschule in London hat ein Pilotprojekt mit einer Klasse gestartet. Statt Lehrerinnen und Lehrer unterrichtet dort nun auch künstliche Intelligenz die Jugendlichen.
Werden wir bald alle von der KI ersetzt?
Gregor, wenn man so die Diskussion um künstliche Intelligenz in den vergangenen Monaten verfolgt hat, da geht es ja ständig darum, wo künstliche Intelligenz menschliche Arbeit, menschliches Denken ersetzen kann und ersetzen wird.
Generell gehen die Forschenden davon aus, dass 80% der ArbeitnehmerInnen in den USA gerade in Berufen arbeiten, in denen KI künftig mindestens eine Aufgabe schneller erledigen wird.
Und jetzt bist du auf dieses Unternehmen gestoßen. Die wollen das Gegenteil. Da soll jetzt menschliche Intelligenz wieder die künstliche Intelligenz ersetzen. Wie soll das denn aussehen?
Ja, es ist wirklich ziemlich interessant. Also das Startup heißt Cortical Labs, ist ein australisches Startup. Und wenn man auf deren Website geht, dann sieht das erstmal aus wie ja eine ganz normale Technologiefirma. Also irgendwie so schicke Farben und ein bisschen weiter, wenn man runterscrollt, so ein technisches Gerät. Das sieht aus von vorne wie so ein klassischer Apple-Computer eigentlich. Und von der Seite ist dann auf einmal so ein Glaspanel da drin und drin sind ganz viele Schläuche und Chips und so weiter. Und was nur klar wird, wenn man sich den Text durchliest, ist, da drin steckt kein künstliches Gehirn, nicht einfach Bits und Bytes, wie wir die kennen, sondern ein quasi menschliches. Also da drin stecken Neuronen, menschliche Gehirnzellen, mit denen man rechnen kann, als wäre das ein normaler Computer. Es soll, das ist zumindest das Versprechen der Firma, der erste biologische Computer der Welt sein.
Und was bedeutet das denn dann eigentlich? Sind das dann Computer, die wie Menschen denken?
Das ist im Grunde genommen die Idee. Also alles, was sozusagen mit einem normalen Computer auch möglich ist. Und die Rechenleistung, die dann aber da durchläuft, ist halt menschliche Rechenleistung. Also da sitzen dann so Gehirnzellen drin, die überleben so 6 Monate, interagieren auch miteinander und können ein Gedächtnis aufbauen über diese Zeit. Also noch hat niemand wirklich wahnsinnig viel damit rumspielen können. Wir kennen vor allem die Testphase, wir kennen die Experimente, die damit gemacht wurden, aber wir kennen noch nicht so richtig den Alltag mit diesem Computer, der wird sich erst zeigen müssen.
Ich habe noch total viele Fragen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wofür könnte ich später so einen Gehirnzellencomputer eventuell sogar selbst anwenden? Mhm. Ich habe ethisch-moralische Fragen. Da gehen bei mir auch gleich sofort ein paar Alarmglocken an. Aber erstmal frage ich mich ganz schlicht, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie züchtet man eigentlich menschliche Gehirnzellen?
Das geht in der Regel auf Stammzelltechnologie zurück. Also da nimmt man Stammzellen und die werden dann zu Nervenzellen differenziert, nennt sich das. Diese Zellen kommen aus Menschen, aber auch aus Mäusen. Und dann ist das tatsächlich eine ganz klassische Petrischale fast schon. Also man steckt die in diese Umgebung und dann fangen die an, miteinander Verbindungen aufzubauen. Und irgendwann hat man, wenn man das richtig anstellt, so ein Mini-Gehirn.
Und könnte ich jetzt sagen, weil ich vielleicht denke, oh, manchmal habe ich echt ganz gute Ideen. Vielleicht sollte ich jetzt mal meine Gehirnzellen da spenden für einen Computer. Von wem bekommt denn das Startup, das australische Startup, diese menschlichen Stammzellen?
Also solche Stammzellen, die werden tatsächlich mehr oder weniger gespendet. Es ist aber fast gar nicht so wichtig. Also wenn man da einen Elena-Stammzellen-Beitrag mit einbauen würde in den Computer, dann würde man davon nichts merken. Also diese Zellen haben keine Persönlichkeit. Das ist letztlich einfach eine Methode, um neue Gehirnzellen, die auch wahnsinnig unfertig sind im Vergleich zu denen, die wir zum Beispiel im Kopf haben, zu gewinnen und dann ihr eigenes Ding machen zu lassen.
Und wie landen diese angezüchteten Gehirnzellen dann in dem Computer?
Indem man so eine Art Mittelding findet zwischen einem klassischen Computer und einer Petrischale mit einem Mini-Gehirn drin. Also da gibt es tatsächlich einen Chip, also einen Silikonchip, der ganz ähnlich funktioniert wie so ein, ja, ein Chip, wie man den im normalen Computer drin hat, nur sitzen in dem eben nicht die ganzen Transistoren und so weiter, die man kennt aus dem klassischen Computer, sondern diese Lösung mit den Neuronen drin. Und deswegen kann man da auch Kabel dran anschließen und Signale reinschicken. Und all das. Da gibt es eine ganze Menge Fragen, die sich stellen. Auch wann beginnt eigentlich so ein Gehirn tatsächlich so weit zu sein, dass man sagen könnte, okay, das ist eigentlich jetzt gar nicht so weit mehr entfernt von dem, was wir in unserem Kopf haben. Ich nenne es die ganze Zeit Gehirn, da muss man natürlich aufpassen, was lernen diese Neuronen. Ich habe da mit Brett Kagan gesprochen von Cortical Labs, ist ein Neurowissenschaftler. Er meint, es wird jetzt schon total viel geforscht an Gehirnzellen, aber bisher sitzen die einfach so in der Leere und es kommt nicht viel rein und raus.
The function of a brain is not to sit in the abyss.
Und seine Gehirnzellen, die bei ihm in dem Computer drin sitzen, bei denen passiert was. Die bekommen Informationen, die dürfen Informationen wieder abgeben. Also das sei eigentlich eine sehr viel gesündere Methode, mit solchen Gehirnzellen umzugehen.
Everybody who does neuroscience knows that environmental enrichment is good. It's good for our children, it's good for our pets, it's going to be good for ourselves in a dish.
Also das, was das Startup macht, das sei viel natürlicher, weil die Gehirnzellen echte Impulse von außen verarbeiten könnten. Auch wenn das jetzt für mich immer noch sehr fragwürdig klingt, man kann diesen Computer kaufen. Was kostet der?
Also der kostet um die $35,000, also das ist nichts, was man sich mal eben zu Weihnachten wünscht und ist tatsächlich auch für Forschungseinrichtungen gedacht. Man muss auch tatsächlich ein bisschen nachweisen, dass man damit umgehen kann. Es gibt einen Kaufen-Button auf der Website, aber da wird man erstmal weitergeleitet zu einem größeren Fragebogen. Also man muss auch tatsächlich nachweisen, dass man damit umgehen kann.
Und was ist das Ziel dieser Firma? Wollen die diesen Computer irgendwann auch an, ich sag mal, Otto-NormalverbraucherInnen verkaufen?
Also aktuell wahrscheinlich nicht. Das ist im Moment, vor allem sind die daran interessiert, das Ganze möglichst zugänglich zu machen für Pharmaunternehmen, für irgendwen, der damit experimentieren möchte auf einer Forschungsbasis und dann aber auch möglicherweise über die Cloud. Also es ist schon ganz interessant, dass die wie so ein normales Tech-Unternehmen halt ganz viel darüber reden, wie sie das zugänglicher machen können. Weil bisher war es halt wahnsinnig schwierig, aus so Gehirnzellen zuzugreifen. Und jetzt ist das verhältnismäßig leicht. Ich kann mir diesen Computer besorgen. Ich kann aber auch wirklich online über die Cloud deren eigene Computer anwählen und dann irgendwelche Algorithmen über die laufen lassen. Und es gibt in der Silicon Valley Welt den Begriff Software as a Service, also Software auf Abruf. Die Vision von Brett Kagan, zumindest so wie ich das aus ihm rausgekriegt habe, ist es, menschliche Intelligenz as a Service anzubieten.
So human intelligence as a service, if it works.
If it works, yes, that's the plan.
Also menschliches Denken genauso zugänglich und völlig selbstverständlich durchs Internet fließend zu machen, wie wir das jetzt schon mit künstlicher Intelligenz haben. Das ist die Vision und wenn sich auch noch herausstellt, dass wir das brauchen, wo, wie gesagt, noch ein paar Fragezeichen dahinter stehen, dann wäre das eine ziemlich kuriose und interessante Zukunft, in die wir uns da hineinbewegen. Die großen Big-Tech-Unternehmen sind natürlich auch noch ganz interessant. Also Amazon hat wohl auch schon den Technikchef mal da vorbeigeschickt, der sich das angeschaut hat. Die beobachten das aber eher noch von der Seitenlinie. Also für die ist das, glaube ich, gerade mehr so eine interessante Spielerei. Aber in dem Moment, in dem sich wirklich rausstellen sollte, oh, da wird tatsächlich was gebaut, was wirklich interessant ist, da haben die natürlich eine ganze Menge Geld und können möglicherweise mit einsteigen. Selbst wenn da niemand davon überzeugt ist, dass es wirklich auf jeden Fall funktioniert, die werden allein, um sicher zu gehen, da einen Blick drauf werfen, um einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht die nächste große Revolution verpassen, wenn sie möglicherweise kommt.
Der Biounterricht ist bei mir schon ein bisschen länger her. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann lernt unser Gehirn, indem es neue Verknüpfungen zwischen einzelnen Nervenzellen schafft und so ein dichteres und weiter verzweigtes Netz schafft. Wie genau lernt so ein Gehirnzellencomputer?
Genau so. Also genau das ist es. Und das ist auch wirklich eine der spannendsten Sachen an dieser ganzen Forschung. Also die haben losgelegt vor ein paar Jahren mit einem Experiment, das nannte sich Dishbrain, also Petrischalengehirn. Und was sie da gemacht haben, war, sie hatten eben diese Gehirnzellen auf Honigbienenniveau. Also nicht so groß wie eine Honigbiene, aber quasi die Gehirnpower, die auch eine Biene hätte. Und sie haben überlegt, okay, wie können wir denn jetzt feststellen, ob diese Zellen in der Lage sind, Dinge zu lernen, also eben tatsächlich ein Netz zu schaffen, neue Informationen abzuspeichern. Und was sie dann gemacht haben, war das, was man tatsächlich meistens macht, wenn man irgendwie einen neuen Algorithmus hat oder einen neuen Computer. Man lässt ein Videospiel drüber laufen und das Videospiel, was sie genommen haben, war Pong. Kennst du vielleicht noch, das mit den zwei Schlägern, die einfach nur einen kleinen Ball hin und her schieben?
Ich kenne nur Bierpong.
Ja, also Pong ist eins der ältesten Videospiele überhaupt. Ball wird zwischen zwei Schlägern hin und her geschoben.
Ach, ja, ich
genau.
weiß.
Mhm. Mehr passiert da nicht. Und deswegen ist es auch so simpel.
We decided to go with Pong, because that was one of the classic games they used for machine learning. And it's also one of the oldest computer games to exist. And so we said, can we train a group of neurons to move a paddle, hit the ball more often than they miss?
Und was da dann passiert ist, ist, sie haben per digitaler Verbindung diesen Gehirnzellen dieses Videospiel gezeigt und gezeigt, was passiert, wenn sie zum Beispiel den Schläger bewegen. Und immer wenn das Gehirn sozusagen verloren hat, also immer wenn diese Gehirnzellen den Ball verfehlt haben, da haben sie ihnen weißes Rauschen eingespielt. Und die Simulation wurde quasi beendet. Also, was sie gelernt haben, war, wenn ich mit dem Schläger den Ball treffe, dann geht das Spiel weiter. Ich bleibe in der etablierten Simulation und wenn ich ihn nicht treffe, dann ist die Simulation vorbei, dann kommt weißes Rauschen. Und so haben sie es hinbekommen, dass die angefangen haben, dieses Videospiel zu spielen und auch gar nicht so schlecht. Also diese Geschichte zeigt das eigentlich ganz gut. Die lernen im Grunde genommen genau wie wir. Also Brett Kagan sagt, wir haben mit unserem menschlichen Gehirn eigentlich den Vorteil, dass wir Dinge nur so ein paar Mal lernen müssen und wir haben es sofort drin.
For us, if you need to, let's say, dodgeball, how many times before you learn to step out the way? you know, one, two samples? Or perhaps you even just observe somebody and you learn from that. Just one sample. So this is where biology can be incredibly powerful.
Kennt man, wenn man auf die heiße Herdplatte fasst, ne? Das hat jeder von uns als Kind mal durchgemacht und dann wissen wir machen es nicht nochmal. So wie die KI-Systeme im Moment funktionieren, die so benutzt werden, für alles von ChatGPT bis zu irgendwelchen komplexen Algorithmen, braucht viel mehr Beispiele. Die müssen quasi 10.000 Mal auf die heiße Herdplatte fassen, bevor sie wirklich kapiert haben, dass sie das nicht tun sollten. Und diesen Vorteil der menschlichen Intelligenz, den erhoffen sich Brett Kagan und Cortical Labs quasi in so einem biologischen Computer einzubauen.
Was mir jetzt immer noch nicht ganz klar ist, warum sollte man das überhaupt wollen? Ein herkömmlicher Computer, eine herkömmliche KI, ist doch einem menschlichen Gehirn um ein Vielfaches überlegen, wenn es darum geht, komplizierte Rechenprozesse oder die Verarbeitung von großen Daten zu bearbeiten angeht.
Das stimmt, genau. Und deswegen habe ich auch noch einen Experten mit ins Boot geholt, und zwar Moritz Helmstetter von der Max-Planck-Gesellschaft.
Okay, ich bin wieder da mit neuem Schwung und ein bisschen Kaffee und hoffentlich etwas geölterer Stimme.
Der beschäftigt sich mit der Konnektomik. Das ist tatsächlich die Kartierung unseres Gehirns. Und auch ich wollte natürlich von ihm wissen, was hat denn unser Gehirn, was diese digitalen klassischen Computer nicht haben?
Unsere neuronalen Netze in der AI werden auf eigentlich recht ineffizienten Rechenmaschinen mit hohem Energieeinsatz gerechnet. Das muss man erstmal sagen, dass der Energieverbrauch wirklich um Größenordnung sich unterscheidet. Wir operieren mit 20 Watt im Gehirn ungefähr.
Die menschlichen Gehirnzellen brauchen einfach nicht so viel Strom.
Genau, also es ist einfach, wir sind die Energiesparlampe unter den Gehirnen.
Also Sandwich-basiert sagen oder was auch immer man mittags gegessen hat und eben nicht Kernkraftwerk-basiert. Also Energieeffizienz ist sehr hoch und das ist sicherlich ein Vorteil.
Okay, und könnte unsere menschliche Intelligenz in einem Computer die künstliche Intelligenz ausstechen?
Ja, das glaubt Brett Kagan und Cortical Labs, sonst würden die diesen Computer nicht bauen. Moritz Helmstetter ist da etwas skeptischer.
Also ich glaube eher, dass wir hier eine Situation haben, wo plötzlich die neueste AI uns in der Hirnforschung ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und ob das dann nochmal sich wieder umdreht, das ist nun wirklich die große oder eine der großen Fragen. Ich habe da, wie gesagt, bin da deutlich vorsichtiger geworden.
Also er sagt im Grunde genommen, wir wissen halt noch nicht genau, ob es wirklich genug Sachen gibt, in denen wir besser sind im Gehirn.
Die KI, die kann ja dazulernen. Du meintest schon eben, die braucht ein bisschen länger als wir Menschen.
Ja.
Und Gehirnzellencomputer, die sollen auch dazulernen oder die können das schon. Und ich sehe aber da ein Problem und jetzt kommt wieder der Bio-Unterricht. Menschliche Zellen haben ja nur eine begrenzte Lebensdauer. Wie wird denn dieser Gehirnzellencomputer gewartet?
Wir haben da ein eigenes Wartungssystem im Kopf. Das ist der Grund, warum ich mich immer noch an Dinge erinnere, die vor mehr als 6 Monaten passiert sind. Das hat dieser CL1-Biocomputer nicht. Da merken sich die Neuronen Sachen, sonst könnten sie ja dieses Videospiel nicht machen, aber halt nur für eine begrenzte Zeit. Und nach einer gewissen Zeit braucht es neue Zellkulturen, die quasi neu bedient werden müssen. Also ungefähr nach 6 Monaten fangen die an, sich wieder abzubauen. Und bei uns im Gehirn, in unserem menschlichen Gehirn, kommen dann neue nach. Das wird in dem Fall nicht von alleine sein, sondern da muss man eben nachhelfen.
Heißt das, die Maschine ist dann nach der Lebensdauer der Gehirnzellen dann wieder genauso dumm wie am Anfang?
Das heißt es wahrscheinlich, ja. Aber da muss man auch sagen, auch nach 6 Monaten wird dieser Computer nicht so smart sein wie ein 6-monatiges Kind oder so. Also da sind wir dann doch in einer sehr viel rudimentäreren Variante. Einmal, weil es viel weniger Gehirnzellen sind, weil die auch weniger zu tun haben, weil die nicht so viel lernen, wie das ein menschliches Baby macht. Das heißt, ja, der würde wieder zurückgesetzt, aber die Differenz davon, von dem, wo am Ende ist und dem, wo am Anfang ist, die wird jetzt nicht so wahnsinnig gigantisch sein.
Und es gibt ja schon bei der künstlichen Intelligenz, die jetzt bereits auf dem Markt ist, also bei der herkömmlichen KI, schon Bedenken und Sorgen darüber, dass die ein Bewusstsein entwickeln.
Maschinen werden so programmiert, dass sie unsere Gefühle verstehen sollen. Und sie werden so programmiert, dass sie uns in unserer Emotionalität auch beeinflussen sollen. Da meinen manche ja sogar, irgendwann verfügen Maschinen selbst über eine Art Bewusstsein und auch über Gefühle.
Dass wir dann irgendwann in Zukunft nur noch mit Robotern befreundet sind, dass die eigenständig denken. Wenn man jetzt menschliche Gehirnzellen trainiert, hast du da neben der Faszination für technische Aspekte auch ethische Bedenken?
Absolut. Sollte man, glaube ich, auch haben in dem Bereich, weil natürlich, also diese Zellen, die bilden kein echtes Gehirn. Das ist wirklich nicht mit dem vergleichbar, was wir im Kopf haben. Aber wenn man sich halt vorstellt, dass in der Technologie und das Unternehmen, das präsentiert sich ja auch als Technologieunternehmen, erstmal immer alles größer wird und schneller und besser und natürlich auch möglicherweise so ein Computer immer größer werden könnte und dann irgendwann sind es halt nicht nur ein paar Zellen, sondern halt richtig viele und irgendwann wird es vielleicht nicht einfach nur ein bisschen, ich schiebe ein paar Algorithmen rein und kriege ein bisschen Output raus, sondern es wird vielleicht richtig komplex, was in diesen Tools ausgerechnet wird. Dann kommt man irgendwann in ein Fahrwasser, wo man sagt, okay, ist das, was in dieser Box sitzt, nicht vielleicht auch irgendwie ein Bewusstsein?
Die Forschung an diesen Biocomputern, die ist noch ziemlich am Anfang. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wie bei den Sprachmodellen, bei der KI, die auf dem Markt ist, wie schnell die sich entwickeln. Innerhalb des letzten Jahres gab es da ja riesengroße Sprünge. Welche großen Hürden siehst du derzeit noch für die Forschung und Entwicklung dieser Gehirnzellencomputer?
Also was spannend wird, wird einmal die Frage, kann man das unendlich skalieren? Also es geht bei Technologie ja immer um Skalierung. Also kann was besser werden, wenn es größer wird? Und das ist so mit normaler KI. Da werden die Modelle immer besser, je größer sie werden, je mehr Daten da drin sind und so weiter. Wir wissen aber noch nicht, ob das mit diesem Biocomputer auch so ist. Also wird der wirklich schlauer und besser? Kann man das hochskalieren? Das wird eine ganz große Frage sein. Und dann gibt es natürlich auch die Skeptiker wie Moritz Helmstetter, die sagen, naja, so ganz den Beweis, dass wir das wirklich brauchen, haben wir noch nicht.
Solange wir nicht ein bisschen besser noch verstanden haben, was jetzt wirklich die Rechenvorteile eines hirnartigen Netzwerks sind, kann es uns wieder passieren, dass wir Dinge implementieren, die zwar so im Gehirn sind, aber die nicht sozusagen am Kern der Sache sind, die in keiner Weise notwendig sind.
Und da werden wir mal sehen, ob die Unternehmen, konkret Cortical Labs, den Beweis dafür erbringen können, dass sich das wirklich lohnt, dieses Ding zu bauen, oder ob es mehr so ein Experiment war und am Ende hat niemanden wirklich einen Bedarf daran.
Inwiefern bräuchte es denn deiner Meinung nach schon jetzt gesetzliche Regulierung, damit die Verwendung von so einer KI, also menschlichen Intelligenz im Computer, nicht aus dem Ruder gerät?
Was hier interessant sein wird, ist, glaube ich, dass ja die Regulierung, wenn die kommt oder wenn die angewendet wird, ja nicht aus der Tech-Ecke kommt. Also das hier ist keine Technologie, die über den AI Act oder so reguliert werden sollte, also wie andere große Technologieunternehmen, sondern über biologische, medizinische, ethische Fragen funktioniert. Und da haben wir ja schon Debatten gehabt zum Thema Stammzellen, zum Thema Tierversuche, zum Thema, an welchem Punkt überwiegt der wissenschaftliche Fortschritt gegenüber möglichem Leid, was entsteht. Diese Debatten führen wir, die führen wir aber zum Glück schon eine ganze Weile. Und sollte so eine Technologie auch in Europa wichtiger werden, dann wird das hier auch noch kommen. Interessant wird es vielleicht vor allem dann, wenn eben so eine Technologie nochmal deutlich smarter ist, nochmal deutlich komplexer ist und nicht einfach nur in Forschungslaboren benutzt wird, sondern einfach so rausgeschickt an jeden, der das gerade möchte.
Wir haben ja jetzt ausführlich über die Chancen, aber auch über die Grenzen dieser Biocomputer gesprochen und über die ethischen Bedenken, die damit einhergehen. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt alles nur ein Werbegag, mit dem man gut Aufmerksamkeit bekommt? Oder ist das das nächste große Ding in der KI-Forschung?
Das wirklich Spannende daran ist, dass wir jetzt gerade durch Cortical Labs, durch diese Experimente, durch diesen ersten Biocomputer auf einmal einen Traum fast schon realisiert sehen, den die Menschheit seit Jahrzehnten, möglicherweise, wenn man will, Jahrhunderten hat. Können wir ein menschliches Gehirn künstlich bauen? Das geht ja bis zurück zu Frankenstein, wenn wir mal ehrlich sind. Und bisher war das immer theoretisch. Bisher war das immer, ja, okay, wir haben hier jetzt einen Algorithmus gebaut, der macht ein bisschen was, was das menschliche Gehirn auch macht. Aber ehrlicherweise verstehen wir unser menschliches Gehirn ja gar nicht gut genug, um das wirklich nachbauen zu können. Und jetzt kommt jemand an und sagt, ach, wisst ihr was, das mit dem Gehirn verstehen, das kriegen wir eh nicht hin. Aber vielleicht kriegen wir es ja gebaut. Also auch wenn wir selber gar nicht genau wissen, was das menschliche Gehirn eigentlich macht, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir das menschliche Gehirn einfach künstlich nachbauen können mit echten menschlichen Neuronen. Und dann müssen wir genau wie bei allen anderen Technologien gucken, was ändert das denn jetzt, wenn das auf einmal da ist? Also da sind wir noch nicht, aber wir sind auf einmal so nah dran. Wir sind auf einmal so nah dran an möglicherweise einer völlig neuen Art und Weise, Computer zu benutzen, Computer rechnen zu lassen, auch unser eigenes Gehirn zu verstehen. Und das ist schon wirklich sehr aufregend.
Vielen, vielen Dank, Gregor.
Sehr gern.
Gregor Schmalzried ist Journalist beim Bayerischen Rundfunk und zusammen mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub einer der Hosts von Der KI-Podcast. Den Link zum Podcast in der ARD-Audiothek findet ihr in den Shownotes. Autor der Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion: Viktor Völzner-Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamm und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Ciao.